Heute geht es bei Crashkurs Krise um die Frage, wie ein Verwaltungsstab auch über Wochen oder Monate hinweg arbeitsfähig bleibt. Wir stellen Rotationsmodelle vor, die Krisenbetrieb, Alltag und Erholung sinnvoll verbinden und zeigen, worauf es ankommt, damit niemand ausbrennt. Es geht um Generalisten, klare Vertretung, Wissenstransfer und darum, warum Vorsorge Chefsache ist. Außerdem, was man im Verwaltungsstab besser nicht tun sollte. Es geht los.
Crashkurs Krise. Der Podcast für Impulse, Lösungen und Perspektiven fürs Krisenmanagement und den Bevölkerungsschutz. Mit Andreas Karsten und Manuel Weißkopf.
Servus Andreas, servus an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns auf diversen Kanälen jetzt wieder folgen. Andreas, wie ist das Wetter heute in Hamburg?
Moin Manuel und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Wetter ist heute in Hamburg eher bedeckt und windig. Es soll ja in den nächsten Tagen sehr warm werden, aber heute haben wir noch Hamburger Schmuddelwetter.
Na, das beruhigt mich doch, dass ausnahmsweise in Bayern mal schöneres Wetter ist, nachdem unser Wochenende jetzt doch durchaus verregnet war. Andreas, wir sind bei der letzten Podcast-Session ja nicht fertig geworden, weil wir so viele Fragen hatten, die zu diskutieren waren. Darum haben wir gesagt, wir machen diesmal wieder eine Frage- und Antwort-Session mit den noch übrigen und auch neu dazugekommenen Fragen und Kommentaren. Die erste Frage zum Thema Verwaltungsstab. Wir machen das Ding jetzt mal richtig lange. Wie lange haben die gebraucht, um das Ahrtal so weit abzuarbeiten? Von wie vielen Wochen und Monaten reden wir? Wie lange hat der Stab da gearbeitet?
Das kann ich ja gar nicht sagen, Manuel. Manche behaupten ja, dass sie heute noch arbeiten, dass es noch nicht zu Ende ist. Aber das ist, bei Corona hat es ganz Deutschland erlebt, während der Corona-Zeit. Das Ahrtal hat auch mindestens ein Jahr, haben die sicherlich im Krisenmodus da weitergearbeitet. Natürlich vom Operativ-Taktischen schwingt das immer mehr in das Administrativ-Organisatorische bis politische und allgemeine Verwaltungsleben hinein. Aber die Krisensituation auch im Ahrtal war sicherlich mindestens ein Jahr, wenn nicht noch länger.
Okay, das heißt, wie arbeiten wir denn, also dann wirklich in dem Stab über ein Jahr, weil dann ist nichts mehr mit, wir machen 2 Schichten, 8 Stunden und nachts ist entweder keiner da oder hat die Planungsabteilung die 8-Stunden-Schicht und damit haben wir alles abgedeckt, sondern wir brauchen ja dann Urlaubsthemen, wir brauchen ja dann auch noch Menschen, die den Alltagsjob erledigen. Der ist ja nicht weg, die Aufgaben, die da waren, sind ja immer noch da. Das heißt, wir brauchen da schon irgendein anderes Modell als 3 rollierende Schichten und wenn die durch sind, muss auch die Krise durch sein.
Genau, also alle Kommunen, die ich kenne, haben während Corona die Arbeit so aufgeteilt, dass es einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab, die im Krisenbereich gearbeitet haben. Also die haben das Krisenmanagement gemacht. Und daneben gab es andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben das Alltagsgeschäft abgearbeitet, weil Manuel, du hattest es richtig erwähnt, die Welt geht ja weiter und das Alltagsgeschäft einer Kommune muss ja auch noch erledigt werden. Ich habe mich mit vielen unterhalten. Krisenmanagement war natürlich im überwiegenden Teil die Gesundheitsämter, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter, der Katastrophenschutzämter da betroffen. Ich habe mich mit den Leuten, mit diesen Menschen unterhalten und viele waren einfach nach 2 Jahren Krisenmanagement platt. Das muss man deutlich sagen. Sie waren einfach komplett ausgelaugt, weil wenn man 2 Jahre lang jeden Tag, wenn man zur Arbeit geht, nur mit der Krise zu tun hat, nur mit Krisen zu tun hat, mit menschlichen Schicksalen, das belastet einen natürlich entsprechend. Von daher ist meine Empfehlung, dass man zwischen dem Krisenmanagement und der Altersorganisation, also dem Altersgeschäft, so einen Wechsel einführt. Also man ist einige Wochen im Krisenmanagement, dann wechselt man meinetwegen in eine Freiphase, wo man sich richtig erholen kann, also ein paar Freischichten, ein paar freie Tage. Dann geht man in das Tagesgeschäft und dann rückt man auf, vielleicht als Reserve für das Krisenmanagement. Und wenn die Reserve nicht gebraucht wird, im 4. Schritt rutscht man wieder ins Krisenmanagement hinein. Das hat zur Folge, dass die einzelne Person sich um die Krise, um die menschlichen Schicksale kümmern muss und dann aber auch mal wieder normale Arbeit in Anführungszeichen erledigen kann. Nachteil, also ich glaube, dass die Menschen dadurch länger durchhalten können und resilienter sind einfach. Nachteil ist natürlich, dass wenn du meinetwegen 3 Wochen Krisenmanagement gemacht hast, dann musst du deine ganzen Erfahrungen, dein ganzes Wissen einer anderen Person übergeben. Und da wird natürlich Erfahrung und Wissen geht da verloren. Ist egal, wie gut die Dokumentation ist, es ist einfach so. Ne? Und von daher ist die spannende Frage, also am Anfang hat das Modell mehr Nachteile als Vorteile. Auf der langen Sicht hat es mehr Vorteile als Nachteile. Und die entscheidende Frage, die jeder Chef und Chefin einer Kommune treffen muss, wann switche ich von dem einen in das andere um? Ja, also wann sage ich, so, jetzt haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krisenmanagement gearbeitet, lang genug, jetzt löse ich die da mal aus. Weil wenn ich dann gerade ausgelöst habe und die Krise ist eine Woche später zu Ende, dann habe ich natürlich mit Kartoffeln gehandelt, weil wie gesagt, es gibt Defizite. Aber einfach aus Fürsorgepflicht kann ich nur jeder Landrätin, jedem Oberbürgermeister raten, nicht wenige Menschen zu verbrennen und die anderen, machen ihren Normaldienst weiter, sondern da so einen Austausch vorzusehen.
Ja, da hatten wir in Deutschland während Corona einige Kommunen, die, ich sage jetzt mal, Abordnungen aus allen Abteilungen wochenweise und oder auch mehrwöchig zu den, ich würde jetzt gar nicht mal sagen Stabsarbeiten, sondern auch in die Abarbeitung der Stabsarbeit sozusagen gesteckt haben. In die Corona Task Force, wie sie hieß, oder in allen Bereichen unterschiedliche Namen. Aber im Endeffekt zur Unterstützung der Arbeiten, die dadurch entstanden sind, ob das jetzt im Stab war, ob das jetzt bei der Erfassung von irgendwelchen Bögen, von irgendwelchen Personalien, von Statistiken und Zahlen waren, beim Nachverfolgen von irgendwelchen Ergebnissen, Testergebnissen oder, da war ja viel zu tun. Und das hat man dann relativ häufig auch aufgeteilt auf andere Verwaltungsebenen, genau. Was ja auch Sinn macht. Aber wie du auch gesagt hast, das Schwierigste ist, in der Glaskugel zu sehen, wann der richtige Zeitpunkt ist, von A nach B umzuschalten. Genau.
Aber wichtig ist, dass man sich zumindest gedanklich mal hinsetzt und überlegt, wie würde ich denn darauf reagieren? Also wenn wirklich die Krise 1-2 Jahre dauert, was sind meine Optionen?
Der Bevölkerungsschutz in Deutschland steht vor großen Herausforderungen und die Budgets sind knapp. Trotzdem kannst du mit klugen Lösungen viel bewegen. In unserem Podcast Crashkurs Krise und unseren Live-Webinaren Debug Dialog Live unterstützen wir dich mit Impulsen, Lösungen und Perspektiven. Reiche deine Fragen ein und diskutiere mit uns. Gehe jetzt zu anmelden.debug.eu/webinar und melde dich an. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Während Corona gab es ja auch unterschiedliche Optionen. Also das eine ist, dass ich Fremdpersonal über irgendwelche Firmen einkaufe. Das kann man machen. Mhm. Die Frage ist, gibt es genug qualifiziertes Personal, was, wenn die ganze Bundesrepublik Deutschland betroffen ist, dass ich wirklich einkaufen kann? Dann haben ja viele, teilweise Ehrenamtliche von der Feuerwehrhilfsorganisation am Anfang genutzt. Das geht aber auch nur kurze Zeit, weil die ja auch einen Job haben. Dann wurde die Bundeswehr verstärkt eingesetzt. Naja, ob die Bundeswehr immer in der Lage ist, so viel Personal zu stellen, vor allem wenn sie selbst in kritischen Situationen kommt. Also wenn wir uns überlegen, dass wir uns im Verteidigungs- oder Bündnisfall befinden, dann wird die Bundeswehr, zumindest die aktiven Soldaten, was ganz anderes machen, aber nicht die Kommunen unterstützen. Inwieweit dann die Reservisten dort, sage ich mal, zur Verfügung stehen, das muss man auch stark bezweifeln. Im Moment sind es deutlich zu wenig. Sie haben ganz andere Aufgaben, als dass sie da noch die Verwaltung unterstützen können. Also von daher muss man zumindest mal mit seinem Team, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die man so hat, als Gemeinde oder als Landkreis, sich überlegen, wie kann ich dieses oder die alle Aufgaben stemmen, nur mit dem Personal, wenn ich keine Unterstützung von außen bekomme.
Da kommt ein Kommentar vom Matthias wieder perfekt zu deiner Antwort dazu. Nämlich, wir haben aktuell ein Dreischichtsystem geplant mit einer vierten Schicht als Reserve. Mhm. Also die arbeiten schon mit dem sozusagen Vierschichtmodell. Eine Freischicht und drei im rollierenden Wechsel. Es hieße aber auch, die wären 24 Stunden besetzt. Mhm. Da würde sich das ja auch schon ausgehen mit der Planungsschicht des Nachts. Aus Bundeswehrzeiten, schreibt der Matthias, kennt er auch ein 6-Stunden-Dreischichtsystem und meint, da kann man sich auch ganz gut dran gewöhnen. Erste Schicht aktiv, zweite Schicht auf Abruf und die dritte Schicht schläft. Mhm. Aber bei 3x6 Stunden gibt es bei mir 18 Stunden, ist die Nachtschicht nicht besetzt. Also auch das kann funktionieren, glaube ich. Die Frage, die sich da von Matthias noch anschließt, ist, was würden wir empfehlen? Feste Positionen, also Festposten im Krisenstab oder doch besser alle auf alles ausbilden? Also einzahlend auf das, was wir gesagt haben mit Urlaubsvertretung und. Wenn, es ist wesentlich komplexer, wenn jede Kompetenz nur einmal verfügbar ist, das zu besetzen, als wenn die Kompetenzen breit gestreut sind. Der Matthias nimmt an der Stelle noch aus, Führungsassistent und Stabsleitung würde er nicht rollierend besetzen wollen.
Ja, also Stabsarbeit hat viel Ähnlichkeiten zu Fußball. Und jetzt, jeder Bundesträger muss sich ja vor so einem Turnier Gedanken machen, wen nimmt er mit? Und wen nicht. Und da gibt es natürlich Experten, die sind gnadenlos gut. Also so ein Ronaldo oder so ein Messi, den nehme ich natürlich sofort mit, weil es gibt kaum bessere Stürmer. Aber dann gibt es, bei jeder Weltmeisterschaft gab es immer Spieler, die sehr, sehr viel Positionen abdecken konnten. Wenn irgendwo eine Lücke war, dann konnte ich den da immer reinschieben. Das fand ich hundertprozentig die beste Lösung, aber 80% sind ja manchmal besser als 0% oder sind immer besser als 0%. Und dann braucht man solche Allrounder. Von der Personalwirtschaft her ist es viel effektiver, natürlich nur Allrounder zu haben. Ich muss weniger ausbilden, ich muss weniger Reserven haben, weil jeder kann ja alles machen. Aber ob wir solche genug Allrounder haben, möchte ich doch eher bezweifeln. Wir brauchen die Fachleute, also gerade im Verwaltungsbereich. Wer kann denn Veterinärfragen beantworten, wenn nicht unser Tierarzt mit seinen Leuten?
Ja.
Das kann man natürlich als Feuerwehrmann auch sich einbilden, dass man das bisschen, was man da braucht, auch noch lernt. Aber irgendwie ist ja Quatsch. Also von daher, wir kommen gar nicht darum, diese Spezialisten zu haben. Aber wie wir ja in der letzten Folge auch schon mehrfach gesagt haben, keine Funktion darf unbesetzt sein. Also sprich, jeder muss so flexibel sein, dass er alle Funktionen oder zumindest einen Großteil der Funktionen wahrnehmen kann, damit dann das Gesamtteam, was dann ja zufallsbedingt zusammenkommt, wir haben ja keine ständigen Stäbe, sondern es wird alarmiert, dann kommen die Leute in den Stab hinein. Also dieses Zufall zusammengewürfelte Team muss alle Funktionen abdecken können.
Die Christina fragt, gibt es Punkte, an denen die frühzeitige Einberufung eines Verwaltungsstabs sinnvoll ist, auch wenn eine erkennbare Krise noch in weiter Ferne ist? Welche Szenarien fallen dir denn ein, wo es sinnvoll wäre?
Also sinnvoll ist es bei allen Szenarien. Umso früher ich den Krisenstab einberufe, desto leichter tut sich das. Und wir kennen das auch, desto eher oder desto leichter lässt sich ein Problem lösen. Wieder eine Pandemielage, sind 3 Leute infiziert. Dann kann ich die leichter in Quarantäne nehmen, als wenn ich abwarte und dann sind 5.000 infiziert. Möglichst frühzeitig den Krisenstab einberufen, ist immer eine geniale Idee. Schwierig ist ja überhaupt zu erkennen, da kommt eine Krise auf mich zu. Das ist ja das eigentliche.
Die Frühwarnungszeichen zu verstehen.
Genau, also erstmal die Zeichen zu erfassen, also eine reine Detektion von irgendetwas, das was passiert, also eine Abweichung vom Normalleben. Jetzt muss man überlegen, was ist das Normalleben? Sobald da eine Abweichung aufkommt, muss ein Alarmglocken losgehen. Und dann muss ich auch verstehen oder Prognosen machen, wie entwickelt sich das zu einer Krise oder ist das keine Krise, sage ich mal. Und das ist natürlich extrem schwierig und das kann auch nicht jede Kommune machen. Es gibt zum Beispiel, das ist der Ukraine-Krieg. Die russischen Truppen sind ja nicht von einer Sekunde zur anderen an der Grenze der Ukraine aufgetaucht, sondern über Wochen wurden die aus Russland an die Grenze verlegt. Und das haben natürlich alle möglichen Menschen mitbekommen. nicht nur die Aufklärung der Militärs, sondern auch die ganzen normalen zivilen Satelliten haben gesehen, da fahren unwahrscheinlich viele Panzer von A nach B. So. Also man hat über Wochen gesehen, was da passiert. Man hat aber nicht geglaubt, dass Putin wirklich angreifen wird. Also man hat die Zeichen gesehen, aber sie nicht richtig interpretiert. Und das ist natürlich in vielen anderen Bereichen auch so. Bei der Pandemie war es schwieriger, also bei Corona, überhaupt Informationen zu bekommen. Aber auch schon frühzeitig hatten zumindest einige Menschen Informationen darüber, was in Wuhan passiert, nämlich schon vor Weihnachten. Also deutlich bevor überhaupt der erste Infizierte in Deutschland gewesen ist. Man weiß, wie sich Influenza weiterentwickelt, aber man hat das beobachtet, sage ich mal, und geglaubt, naja, es wird schon nicht so schlimm werden. Zu denjenigen, die das gesagt haben, zähle auch ich. Auch ich habe zu meiner Frau gesagt, naja, das wird in China bleiben, vielleicht noch so ein bisschen in den asiatischen Ländern umgehen und wie sah es, höchstens bis Arabien kommen und dann ist die Sache vorbei. Ja, man liegt auch mal ziemlich daneben bei der Geschichte. Wenn man jede kleine Abweichung, jedes kleine Signal als die heraufziehende nächste Katastrophe oder Krise interpretiert und seinen Krisenstab einberuft, dann tagt der Krisenstab nur noch. Also,
und dann erntest du auch keinen Applaus mehr, Andreas.
So ist es. Ich bin ein Fan davon, dass gewisse Sachen halt wirklich bundesweit zentralisiert werden. Und das wäre so eine Frühwarnsituation. Ich finde, der Bund muss eigentlich so eine Frühwarnung und so ein Lagebild erzeugen, dass die Kommunen den Kommunen zur Verfügung stellen. Die Kommunen sind weiterhin politisch verantwortlich. Da können die sich auch nicht herausziehen. Die können dann nicht sagen, der Bund hat das oder das empfohlen. Nein, aber alleine die Information und die Prognose zu geben. Weil
das wäre schon viel,
ja. Nicht jeder Landkreis kann sich einen deutschen Wetterdienst leisten. Das ist nun mal nicht möglich.
Andreas, wir haben noch eine Frage oder mehrere Fragen. Mal wieder was vom Matthias, der so einen Landkreis mit immerhin 41 Gemeinden fragt, wie bringe ich denn die Gemeinde am besten dazu, dass diese sich ebenfalls mit einer Aufstellung eines Krisenstabs befasst und umsetzt? Er hat anscheinend Schwierigkeiten und da wird er nicht der Einzige sein, da die Argumentation zu finden, die entsprechenden Vorbereitungen auch zu treffen und vor allem auch die Zeit und an der einen oder anderen Stelle das nötige Kleingeld in die Ausbildung zu investieren.
Vollkommen richtig. Ich habe diese Klagen schon häufiger gehört. Und meine Antwort ist eigentlich immer, man muss das so dreigeteilt sehen. Also ich habe in meiner PowerPoint-Präsentation immer ein Kleeblatt mit drei Blättern, nicht mit vieren. Weil es gibt drei Sichtweisen auf die Sache. Die eine, alle drei gelten für alle Bundesländer, aber die eine ist immer das, wo, glaube ich, die meisten mit zu überzeugen sind, oder hoffentlich, ist, dass es eigentlich rechtlich vollkommen klar ist, dass die Gemeinden sind verantwortlich für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Also manchmal die Ämter, also mehrere Gemeinden zusammen, sind ja in manchen Bundesländern zu Ämtern organisiert. Aber unterhalb des Kreises gibt es Behörden, die für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig sind. Auch wenn der Katastrophenfall ausgerufen ist, diese Zuständigkeit behalten sie. Und von daher sind sie rechtlich verpflichtet, dort zu handeln. Es gibt auch Gerichtsurteile vom Bundesgerichtshof, die das bestätigen. Mangelnde Vorbereitung ist ein Amtsvergehen. Jetzt ist natürlich bei der Ahrtal-Katastrophe der Landrat nicht angeklagt worden. Von daher kann man vielleicht hoffen, dass man aus dieser rechtlichen Schiene, weil die Situation so ein bisschen unklar ist, unter Umständen rauskommt und nicht verklagt wird. Aus den anderen beiden Schienen kommt man überhaupt nicht raus. Die zweite Schiene, das zweite Kleeblatt, ist die politische Situation. Den Menschen, die betroffen sind, interessiert es überhaupt nicht, wer zuständig ist, sondern der möchte Hilfe haben. Und sein erster Ansprechpartner, oder es gibt zwei Ansprechpartner, die er sofort aus der Pistole geschossen kennt. Das ist der Bundeskanzler und das ist die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister. Ja? Mhm. Bundeskanzler ist nicht verantwortlich, aber oder kann er auch abwählen oder wählen. Da haben wir auch alles schon erlebt in Deutschland. Aber vor Ort natürlich. Der Bürgermeister, die Bürgermeisterin sind da sofort im politischen Fokus, werden sofort angegriffen und müssen da Rede und Antwort stehen, warum sie denn nicht tätig geworden sind. Und von daher, diese politische Verantwortung, die kann niemand von sich schieben und sagen, ich bin nicht zuständig politisch, ist das Ende der Karriere, wenn man da versucht, aus der Nummer rauszukommen. Was im Ahrtal ja auch der Fall gewesen ist, denn der Landrat ist heute nicht mehr in Amt und Würden. Und das Dritte ist vielleicht das Schwerwiegendste. Die meisten von uns, würden sich persönlich Vorwürfe machen, dass sie nicht alles im Vorfeld unternommen haben oder auch in der Krise, um den Menschen zu helfen. Diese Selbstvorwürfe, die wiegen, glaube ich, am schwersten. Also ich persönlich könnte nicht damit umgehen, dass ich feststellen muss, Menschen mussten leiden, weil ich mich nicht darauf vorbereitet habe auf eine Krise. Habe ich mich vorbereitet, also das habe ich als Feuerwehrmann häufig, konnte ich ja nicht allen Menschen helfen, aber ich habe mich bestmöglich vorbereitet. Und wenn dann die Menschen doch leiden müssen, dann ist das so. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Wenn ich mir aber selbst sage, mein Gott, ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet, weil ich war immer irgendwas wichtiger, als mich um den Bevölkerungsschutz zu kümmern, das wiegt, glaube ich, sehr schwer. Und ich glaube, die wenigsten von uns könnten da damit richtig umgehen. Und diese Vorwürfe, die bleiben halt erhalten bis zum Tod.
Ja, ich finde es, mache das als Beispiel bei meinen Veranstaltungsplanungen auch immer wieder. Man sagt, naja, das eine ist, was kann ich rechtlich verantworten? Das andere ist, was kann ich denn persönlich verantworten?
Genau.
Und spätestens, wenn ich in dem Bereich arbeite, wo ich auch lebe und wo ich den Leuten dann hinterher auch täglich noch ins Gesicht schauen muss oder sie mir, ist das schon auch eine Belastung zu sagen, ich muss es nach bestem Wissen und Gewissen machen, damit ich, wenn es schief geht, sagen kann, vor mir selbst, ja, nicht zu irgendeinem Richter, sondern vor mir selber sagen kann, ich habe alles getan, was möglich war, was machbar war, und dass da jetzt trotzdem Schaden entstanden ist, war für uns in der Situation nicht zu verhindern.
Genau. Man muss ja nur Zeitung lesen, dann liest man ja fast tagtäglich über Lagen, wo irgendetwas passiert. Also dann auch rausreden. Ich konnte mir überhaupt gar nicht vorstellen, was passiert. Das zieht ja nicht. Das hat, sag ich mal, in deiner Branche Fleisch gezogen, bevor der Erste bei so einer Großveranstaltung in die Zuschauermenge mit dem LKW gefahren ist. Nachdem der Erste da reingefahren ist, kann jeder in Deutschland, der eine Veranstaltung macht, muss wissen, es kann sowas passieren. Ne? Und von daher Zeitung lesen.
Und man muss dann das Risiko abwägen, wie wahrscheinlich ist es, wie hoch ist die Schadensschwere, wie ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und welche Maßnahmen sind gerechtfertigt und welche auch nicht mehr.
Genau.
Weil auch da, genauso wie im Katastrophenschutz, es gibt ein Restrisiko, es gibt eine Eigenverantwortung, die lässt sich nicht nehmen und es lässt sich kein Risiko auf Null senken.
Richtig. Und im Bevölkerungsschutz plädiere ich dafür, dass wir der Bevölkerung offen sagen, welches Risiko denn sie haben. Also sprich, das kann ich in meiner Gemeinde oder als Gemeinde leisten, das kann ich als Landkreis leisten, als Landesregierung, als Bundesregierung. So. Ja. Und dann bleibt ein Teil übrig, das kann ich gar nicht leisten. Wir haben alle, als wir einen Führerschein gemacht haben, einen Erste-Hilfe-Kurs belegen müssen. Und dazu gehört die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Weil der Staat weiß, wenn jemand mit einem Herzinfarkt auf der Straße umfällt, der Rettungswagen kann nicht innerhalb von einer halben Minute vor Ort sein, sondern zuerst müssen die Menschen, die in der Nähe sind, helfen. Und das, finde ich, muss man im Bevölkerungsschutz der Bevölkerung auch sagen. Das können wir als Staat und darüber hinaus müsst ihr in der Lage sein, sage ich mal, die Gefahren abzuwehren oder die Schäden zu minimieren.
Ich kenne Menschen, die sehr viel Angst davor haben, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen, weil sie denken, da kann was kaputt gehen, man könnte ja eine Rippe brechen oder ähnliches. Nachdem ich bei den mobilen Rettern aktiv bin und durchaus nicht erst einmal eine Reanimation durchgeführt habe, das, was mir hilft, ist die geistige Einstellung dazu, wenn ich zu diesem Menschen komme und das Herz schlägt nicht mehr, dann muss man sagen, der Mensch ist tot. Und wenn ich dann nicht aktiv werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so bleibt, extrem hoch. Und egal mit welchen Kollateralschäden ich aktiv werde, es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch diese Situation überleben kann. Und das heißt, ich kann die Situation nur verbessern. Schlechter wird sie, wenn ich nichts mache von alleine. Also in dem Moment, wo ich handle, wird es besser.
Genau.
Und wenn man sich das auch für Krisenstäbe und diverses andere Handeln irgendwie in den Kopf kriegt, natürlich kann man Fehler machen, aber der allergrößte Fehler ist, nichts zu tun. Und die Situation ist, wenn man vernünftig handelt, hinterher immer besser, als sie vorher war. Und dann bin ich mit dem Kopf in der richtigen Richtung unterwegs.
Vollkommen richtig. Und was wir machen müssen, das finde ich zumindest, also der öffentliche Bereich, die Kommunen, die Landkreise, sie müssen die Bevölkerung genau darauf hinweisen und sie müssen die Bevölkerung auch animieren, dass jeder sich überlegt, wenn eine Krise kommt, was mache ich denn da eigentlich? Also erstmal für mich selber. Und was kann ich machen, um meinen Nachbarn, meiner Nachbarin zu helfen? Also ein so ein Punkt, was im Moment stark diskutiert wird, und wir werden diese Woche den ersten kleinen Bereich davon erleben, das sind Hitzeperioden. Ne? In wenigen Tagen sollen wir über 30 Grad bekommen. Irgendwann werden wir in diesem Sommer wieder an die 40 gehen, vielleicht auch drüber und über längere Zeit. Dann wird es natürlich Menschen geben, die darunter extrem leiden, die auch unter Umständen daran versterben könnten, wenn sich nicht andere um sie kümmern. Und der Staat kann nicht überall sein. Das heißt, wir müssen uns als Bürgerinnen und Bürger, die hier in Ingolstadt oder in Hamburg wohnen, müssen uns um unsere Nachbarn kümmern. Ne? Dann kann ich einfach weggucken und sagen, ach, der Staat wird es schon machen. Nein, wir sind alle mitverantwortlich. Und das müssen die staatlichen Organe auch erzählen, immer wieder. Es gibt da Unterlagen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für den Notfall vorgesorgt, wo drin steht, wie viel Wasser man haben soll, dass man Kurbelradio haben soll und all diese solche Sachen. Aber auch andere Expertinnen und Experten weisen immer wieder darauf hin, dass sich die Menschen untereinander helfen müssen. Also diese Nächstenhilfe ist da ganz entscheidend. Und der Staat baut dann auf diese Nächstenhilfe auf.
Muss er ja auch eigentlich, weil allein die Geschwindigkeit aufgrund der Nähe, der Ortskenntnis, der persönlichen Beziehungen eine ganz andere sein kann, als es der Staat, egal mit welcher Organisation, jemals aufbauen kann.
Vollkommen richtig. Und der Staat hat das, oder der Gesetzgeber hat das zumindest auf Bundesebene ganz deutlich erkannt, schon sehr, sehr lange, und hat in dem Zivilschutzgesetz und heute Zivil- und Katastrophenhilfegesetz, was ja für den Verteidigungs- und Bündnisfall gilt, schon in Paragraphen 1 geschrieben, der Zivilschutz baut auf den Selbstschutz der Bevölkerung auf. Also erst Selbstschutz.
Ja, und dann erst der Zivilschutz, genau. Dann gibt es noch eine ganz, ganz interessante Frage. Gibt es Punkte oder Entscheidungen, die man im Verwaltungsstab meiden sollte?
Jo, die gibt es. Und zwar operativ-taktische. Also das, was andere besser können als ich selber, sollte ich bitte nicht machen. Also wenn der operativ-taktische Stab tätig ist, oder dann schiebe ich keine Blaulichteinheiten von A nach B, sondern das macht der Stab. Auch wenn ich der Meinung bin, ich weiß es besser und der operativ-taktische Stab macht nur Blödsinn, habe ich nicht einfach seine Aufgaben wahrzunehmen, sondern gibt es dann zwei Wege. Entweder melde ich das meinem Landrat oder meiner Oberbürgermeisterin und sage, die sind unfähig, dann kann der diesen Stab absetzen. Mhm. Oder aber, das ist meine Empfehlung, ich rufe erstmal kollegial in dem anderen Stab an und sage, du, bist dir sicher, machst du das, dass du das da richtig machst? Hast du schon mal da und da dran gedacht? Das wäre der erste Weg. Wenn der nicht geht, muss man halt über die Aufsicht gehen. Aber ansonsten ist eigentlich, sage ich mal, in den Feuerwehrdienstvorschrift 100 und in den Hinweisen viele Punkte angegeben, so stichwortartig, welcher Stab für was zuständig ist. Und da möchte ich jetzt auf einen Punkt eingehen, der dann nämlich immer durcheinander geworfen wird. Der operativ-taktische Stab ist verantwortlich für die Entfernung, kurzfristige Entfernung von Personen aus dem Gefahrenbereich. Das nennen wir Räumung. Beispiel Ahrtal-Katastrophe. In der Nacht, wo es geregnet hat, die Menschen auf einem sicheren Hügel zu bringen, eindeutig eine operativ-taktische Aufgabe. Hat der Verwaltungsstab überhaupt nichts mit zu tun. Also die Menschenrettung an sich, Aufgabe des operativ-taktischen Stabes. Wenn die jetzt auf diesem sicheren Hügel im Regen stehen, diese Menschen, die dort wegzuholen, sie irgendwo unterzubringen, sie zu verpflegen, ihnen trockene Klamotten zu besorgen, alles diese Aufgaben, die ja auch sehr wichtig sind, eindeutig Aufgaben des Verwaltungsstabes, weil das ist Evakuierung. Oder wenn ich einen Bombenfund habe, ist das auch eine Evakuierung, weil es nicht zeitkritisch ist.
Lass dir gesagt sein, kommt ganz auf die Bombe an, die gefunden wird und in welchem Zustand.
Da hast du allerdings recht.
Haben wir auch schon anders erlebt. Musste schon schnell gehen.
Nein, das ist wieder Räumung, operativ-taktische Aufgabe, genau. Also man muss immer unterscheiden zwischen Räumung und Evakuierung. Evakuierung ist geplant, nicht zeitkritisch. Das macht der Verwaltungsstab. Räumen, zeitkritisch, nicht vorab geplant, sondern aus dem Stegreif. Das ist Aufgabe der operativ-taktischen Führung.
Beim Räumen gehen wir einfach davon aus, egal wohin, raus aus dem Bereich ist sicherer als der Bereich.
Genau.
Und beim Evakuieren sagen wir bringen aus einem unsicheren Bereich in einen sicheren Bereich.
Ja. Und vor allem und in einem, wo man adäquat leben kann, ne? Der trocken ist, der warm ist.
Und, und auch irgendwie erfasst, dass klar ist, wer ist genau. Wo. Das ist bei einer Räumung nicht drin. Da geht es nur, jetzt ist da keiner mehr genau. Drin. Das muss reichen an Informationen.
So ist es.
Andreas, ich glaube, wir laufen schon wieder aufs Ende zu. Wir haben schon ganz schön wieder viel abgearbeitet und haben immer noch eine ganze Liste an Fragen. Mir macht es Spaß und ich gehe davon aus, dir auch. Wir werden weitermachen.
Genau.
Wir werden die weiteren Fragen in der nächsten Folge bearbeiten. Ich sage schon mal danke fürs Zuhören an alle, die uns heute gefolgt sind. Lasst uns gerne Likes da, tragt euch ein in die Liste, dann kriegt ihr die exklusiven Folgen. Es gibt immer wieder Sonderfolgen, die werden exklusiv für die Abonnenten. Ich wünsche dir heute einen wenig regnerischen Tag in Hamburg und nächste Woche nicht zu viel Hitze. Danke genau. Schon mal.
Ich wünsche dir auch und allen Zuhörern und Zuhörern noch eine schöne Woche. Hoffentlich wird das Wetter wirklich besser. Wir haben es, glaube ich, jetzt verdient nach der Zeit. Und ich freue mich schon, dass wir das nächste Mal. Mach es gut, Manuel. Tschüss.
Möchtest du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann geh auf anmelden.debug.eu/dialog und trage dich ein. So bekommst du exklusive Sonderfolgen und die neuen Folgen vorab. Reiche deine Fragen ein. Vielleicht geht's in der nächsten Folge schon um dein Thema. anmelden.debug.eu/dialog. Sei dabei.